Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio Anne-Kathrin Mellmann. Nach Berlin hat nun auch in Brandenburg das Kabinett die jüngst beschlossenen Corona-Auflagen in Landesrecht umgesetzt. Bund und Länder hatten sich ja Mitte der Woche auf einen weitgehenden Stillstand des öffentlichen und kulturellen Lebens für den November verständigt. Ein Ziel ist, die Betriebe weiter offen zu halten. Details hat unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schusch.
Im November werden Hotels und Gaststätten geschlossen und sogenannte Einrichtungen der Freizeitgestaltung wie Kinos, Theater, Museen und Clubs. Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter und Treffen in der Öffentlichkeit sind nur noch mit maximal 10 Personen aus 2 Haushalten möglich. Außerdem wird Freizeit- und Amateursport verboten. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD sagte, die Regierung habe im Moment keine andere Wahl, als die Kontakte drastisch zu reduzieren.
Ich glaube, man kann die Dramatik der Situation schon daran ablesen, dass Landkreise, die in den vergangenen Monaten nur punktuell betroffen waren, wenn überhaupt, heute schon Schwerpunkte geworden sind, wie beispielsweise der Landkreis Elbe-Elster oder auch der Landkreis Uckermark. Um die Infektionsdynamik zu brechen, sind nach Auskünften von Fachleuten ca. 75% Kontaktreduzierungen notwendig.
Am Vormittag gab es erstmals eine Landtagsdebatte vor einer Corona-Verordnung. Da sorgte der neue AfD-Fraktionschef Christoph Bernd für viel Streit. Er sagte, es gebe keine epidemische Lage nationaler Tragweite und keine Überlastung des Gesundheitssystems. Bernd forderte das sofortige Ende aller Lockdown-Maßnahmen und der Maskenpflicht. Er wirft der Regierung vor, unnötige Angst zu schüren und die Wirtschaft grundlos kaputt zu machen.
Ihre Corona-Politik ist falsch und richtet Schaden an. Und wie die am 28. Oktober gefassten Beschlüsse beweisen, werden Sie aus dem längst angerichteten Schaden nicht klug, sondern Sie vermehren ihn von Woche zu Woche, von Verordnung zu Verordnung, von solchem Kabinett zu solchem Kabinett. Zigtausende denkende Menschen im Land und Millionen denkende Menschen im Bund haben Angstmache, Bevormundung und staatliche Übergriffigkeit gründlich satt.
Bernd warf der Regierung auch vor, ihren Amtseid zu verletzen, nämlich Schaden vom Volk abzuwenden. Das konnte der CDU-Fraktionschef Jan Redmer nicht auf sich sitzen lassen. Er griff den studierten Mediziner Bernd persönlich an.
Ich erinnere Sie an den hippokratischen Eid, den Sie als Arzt geleistet haben. Sie haben geschworen, zum Nutzen der Kranken sich zu verhalten. Sie haben ja heute gefordert, Sie möchten erstmal eine Übersterblichkeit sehen, bevor Sie am Ende überhaupt die Relevanz der Maßnahmen für relevant halten. Sie sind ein pseudowissenschaftlicher Scharlatan, Herr Dr. Bernd.
Die positive Nachricht für den November: immerhin bleiben in Brandenburg Schulen und Kitas geöffnet, wobei die Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren im Unterricht Masken tragen müssen.
Oliver Schusch über die strengeren Corona-Auflagen, die jetzt auch in Brandenburg beschlossene Sache sind. Auch in der Pandemie sind Demos möglich, auch wenn es dabei unschöne Bilder gibt von Teilnehmern ohne Maske zum Beispiel oder Demonstrierende auf der Reichstagstreppe. Wie die Polizei bei Demos vorgehen soll und darf, das regelt das Versammlungsfreiheitsgesetz. Einen neuen Entwurf dazu hat der Berliner Senat schon im Juni vorgestellt. Am Montag ist das Gesetz Thema im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses und vorab kommt Kritik von der Gewerkschaft der Polizei. Einzelheiten hat unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz.
Anfang Juni stellte die rot-rot-grüne Koalition ihren Entwurf zum Versammlungsfreiheitsgesetz vor. Seitdem war das Thema, zumindest bei der breiten Bevölkerung, in Vergessenheit geraten. Doch Demonstrationen im Sommer, nicht nur von Corona-Leugnern und die Kritik an einzelnen Polizeieinsätzen, verdeutlichten einmal mehr, wie dringend das Gesetz gebraucht wird. Und wo die Schwachstellen liegen, findet jedenfalls der Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP Benjamin Jendrow.
Generell sind die Eingriffsmaßnahmen der Polizei nicht klar definiert aus unserer Sicht. Das heißt, da muss der Gesetzgeber nochmal nachjustieren. Erstmals wird jetzt dieses Gesetz dann nur für Versammlungen und Aufzüge geregelt, nicht aber für Veranstaltungen wie Fußballspiele. Das heißt, da fehlt schon mal die Handhabe. Dann ist es so, dass es keine Pflicht für eine Versammlungsleitung gibt. Das sollte aus unserer Sicht eine Person, eine natürliche Person sein, die auch vor Ort ist, um einfach auch als Ansprechpartner für die Polizei zu fungieren.
Die Kritik ist nicht neu. Ganz anders sieht das allerdings Sebastian Schlüsselburg von den Linken. Er hat an dem Gesetz mitgeschrieben und ist froh, dass es zunächst einmal mehr Rechte für Demonstrierende ermöglichen wird. Das Bundesverfassungsgericht habe beispielsweise geurteilt, dass es nicht bei jeder Versammlung eine Ansprechperson geben müsse. Sonst wären so etwas wie Flashmobs nicht möglich, sagt der Innenpolitiker. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass sich Beamtinnen und Beamte, auch solche in Zivil, auf Demonstrationen zu erkennen geben müssen. Bild- und Tonaufnahmen dürfen nur noch sichtbar gemacht werden.
Das ist ein erheblicher Grundrechtseingriff, wenn Sie in Versammlungen Bild- und Tonaufnahmen machen. Das kann nämlich einen Abschreckungseffekt haben und Leute davon abhalten, von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch zu machen. Wenn gegen einzelne Personen mit richterlichem Beschluss aufgrund der Strafprozessordnung verdeckte Maßnahmen stattfinden und die zufällig bei einer Versammlung mit drin ist, dann kann das natürlich auch weiterhin aufgrund der Strafprozessordnung passieren.
In manchen Punkten entlastet das Gesetz die Polizei sogar, findet Schlüsselburg. Es sieht zum Beispiel vor, dass es nicht strafbar sein soll, Gegenstände, die zu einer Vermummung dienen könnten, dabei zu haben. Diese Dinge einwandfrei zu benennen, habe im Vorfeld oft sehr viel Aufwand für die Polizei bedeutet. Erst wer sie aufsetzt, würde dann gegen das Vermummungsverbot verstoßen. Die Polizei kann jedoch im Vorfeld anordnen, dass bestimmte Dinge nicht mitgeführt werden dürfen. GdP-Sprecher Benjamin Jendrow.
Es ist genau der Punkt, dass man auch dafür sorgen muss, beziehungsweise das Gesetz hier nicht geregelt, wie die Anordnung auch zu allen Teilnehmenden gelangt. Und es ist dann eben, wenn ich so eine Anordnung treffe und eine halbe Stunde kommt später jemand, der so einen Vermummungsgegenstand dabei hat, ist das jetzt schon eine Straftat, wenn er es nur dabei hat oder wenn er es anlegt. Das sind so ein bisschen Unklarheiten.
Unklarheiten hofft auch linken Politiker Sebastian Schlüsselburg am Montag im Innenausschuss klären zu können. Dazu sollen auch Expertinnen und Experten noch einmal angehört werden.
Kritik am Versammlungsfreiheitsgesetz, zusammengefasst von Birgit Radatz. In unserer Region gehört der November nicht zu den Lieblingsmonaten und der kommende sichert sich schon einen Platz in den Geschichtsbüchern, bevor er begonnen hat. Ab Montag wird das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Das kommende Wochenende ist deshalb für längere Zeit die letzte Chance, Bars, Kinos und Museen zu besuchen. Inforadio-Reporterin Jenny Barke wollte wissen, ob ein Ansturm auf die Berliner Kultur- und Gastrolandschaft ansteht.
In den sozialen Netzwerken ist ein Hauch von Endzeitstimmung bemerkbar. Einige Berliner Clubs werben auf Facebook, ganz Corona-konform, mit der Last Chance to Dance. Auf Twitter posten Menschen Fotos von ihrem Restaurantbesuch und schreiben »Letztes Mal« mit H vor dem Lockdown. Der RBB-Kulturreporter Fabian Wallmeier twittert, dass er mit einem Besuch in Volksbühne, York-Kino und Berliner Ensemble sich mit Maske, Abstand und gutem Gefühl nochmal vor dem Lockdown mit Kultur auftankt. Egal wie, viele machen sich Gedanken, wie sie die kostbare Zeit außer Haus nochmal nutzen können, wie zwei Hörer vom RBB-Sender 88.8.
Ich denke mal, dass ich in ein Restaurant nochmal gehe, das letzte Mal.
Ich werde heute Abend mit einem Freund nochmal in Spandau ins Pub gehen. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit dem Wirt gesprochen, der uns sagte, dass er einen weiteren Lockdown wahrscheinlich wirtschaftlich nicht überleben würde. Und insofern wird das heute so eine Art kleiner Abschied.
Noch ein letztes Mal extra das Lieblingsrestaurant, das Lieblingskino, die Lieblingsbar besuchen, auch um die gebeutelten Wirte und Betreiber zu unterstützen. Das ist für viele eine Motivation. Und das merken die Betreiber. Einige Fünf-Sterne-Hotels haben dem RBB bestätigt, dass bei ihnen nach der Ankündigung des Teil-Lockdowns ab Montag mehr Buchungen eingetrudelt sind. Auch Restaurants spüren das Interesse, so wie der Restaurantbetreiber Michael Post vom Biscotti in Charlottenburg. Für dieses Wochenende führt er sogar ein Schichtsystem ein.
Man kann deutlich merken, seit die Ankündigung am Mittwoch war, steht eigentlich das Telefon nicht mehr still, weil alle nochmal essen gehen wollen, rausgehen wollen. Und jetzt versuchen wir also für dieses Wochenende, da jetzt extrem viele Anfragen kommen, die Leute zumindest in zwei Schichten unterzubringen, sodass man vielen Stammkunden ein bisschen gerecht werden kann.
Denn trotz vermehrter Anfragen müssen Restaurants Hygieneregeln einhalten und so auch die Kinos. Auch wenn sie bestätigen, dieses Wochenende überdurchschnittlich viele Online-Tickets verkauft zu haben, hilft ihnen, wie den Restaurants, dieser kurzzeitige Erfolg nicht durch die finanzielle Krise. Dennoch freuen sich die Betreiber von Kultur- und Gastronomieeinrichtungen über das Interesse und geben Tipps. Wer es dieses Wochenende nochmal richtig krachen lassen will, sollte Kinos, Bars, Restaurants und Sporteinrichtungen zu Randzeiten besuchen. Und vorher online reservieren, denn weil es das letzte Mal für längere Zeit ist, sind viele Events schneller ausgebucht.
Inforadio-Reporterin Jenny Barke über den Last-Minute-Run auf Kultureinrichtungen und Gastronomiebetriebe in Berlin vor dem Teil-Lockdown, der am Montag beginnt. Mit mehr als 8 Jahren Verspätung öffnet der Flughafen BER an diesem Wochenende. Eine große Feier wird es Corona-bedingt nicht geben. Am ersten Tag landen nur 2 Flugzeuge, bevor dann am Sonntag der reguläre Betrieb losgeht. Aber Berlin wäre nicht Berlin, wenn es nicht trotzdem den Ehrgeiz hätte, zu den ganz Großen zu gehören. Flughafenchef Lütke Dahldrup sagte kurz vor der Eröffnung noch, er sehe den künftigen Hauptstadtflughafen in direkter Konkurrenz zu Frankfurt am Main und München. Wie er das begründet, weiß unser Flughafenexperte Thomas Rautenberg.
Wir wollen als Nummer 3 in der Liga der Flughäfen von Frankfurt am Main und München nicht nur mitspielen. Wir wollen unsere Anteile am Luftverkehr in Deutschland viel mehr ausbauen, sagte Lütke Dahldrup vor dem BER-Start in Schönefeld. Am Flughafen Berlin-Brandenburg könne die Kraft ganz Ostdeutschlands gebündelt werden. Und das werde man sich zunutze machen, kündigte der Flughafenchef an. Vor allem geht es dabei um mehr Interkontinentalverbindungen, beispielsweise in die USA und nach Asien. Durch die Corona-Krise ist der Flugverkehr auch in der Hauptstadtregion derzeit nahezu zusammengebrochen. Am Starttag des BER werden im neuen Terminal nur rund 5000 Passagiere erwartet.
Das war Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg. Keine guten Nachrichten für die Bauern. In Brandenburg breitet sich die afrikanische Schweinepest trotz aller Vorsichtsmaßnahmen weiter aus. Und zwar nach Westen. Sabine Zitschke aus unserem Studio in Frankfurt-Oder hat die Einzelheiten.
Das Nationale Referenzlabor für die afrikanische Schweinepest hat die Ausbreitung der Krankheit heute bestätigt. 25 Kilometer entfernt von dem bisherigen Sperrbezirk bei Neuzelle an der deutsch-polnischen Grenze. Damit müssen nun im Landkreis Oder-Spree neue Restriktionsgrenzen gezogen werden, die über Beeskow und den Flusslauf der Spree reichen. Das Puffergebiet wird bis nach Fürstenwalde ausgedehnt. Neue Schweinemastbetriebe sind damit auch vom Vermarktungsverbot betroffen. In weiteren Landwirtschaftsbetrieben darf nun nicht mehr geackert werden. Am Montag soll nun ein Elektrozaun rund um Kleinbriesen gezogen werden. Mit Stand heute gibt es 114 bestätigte Fälle der afrikanischen Schweinepest im Land Brandenburg. 80% davon stammen aus dem Landkreis Oder-Spree. Betroffen sind aber auch Gebiete in Grenznähe von Märkisch-Oderland bzw. dem Spree-Neiße-Kreis.
Über die Ausbreitung der Schweinepest in Brandenburg Sabine Zitschke. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören auf inforadio.de und in unserer App.
Inforadio Podcast.